Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Die zerstrittene FDP einigt sich auf bescheidene Änderungen ihrer Finanzplatzstrategie. Mit der Konzentration auf Gesundheitsregionen will die CVP Kosten senken. Wir berichten von beiden Delegiertenversammlungen. Dann, wie schmerzhaft ein rigoroses Sparprogramm ist, kann Athen schon mal in Lettland sehen. Und wie eine Bündnergemeinde ihre Quelle vergolden möchte, zeigt der Bericht gegen Ende der Sendung. Sprudelndes aus Bergün. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Ursula Vogler hat jetzt zuerst die Nachrichten des Tages.
Die Delegierten der FDP Schweiz haben ein Strategiepapier zum Finanzplatz gut geheißen. So sollen ausländische Bankkunden künftig versichern müssen, dass ihr Geld in der Heimat versteuert ist. Außerdem will die FDP am Unterschied zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug festhalten. Die Abgrenzung zwischen den beiden Tatbeständen solle sich künftig aber nach der materiellen Schwere des Deliktes richten, fordert die FDP. Die CVP Schweiz will die Spitzenmedizin auf wenige Spitäler konzentrieren und Gruppenpraxen fördern, um die Kostensteigerung einzudämmen. Die Delegierten der Partei hießen in Chur einen entsprechenden Plan gut. Demnach sollen nicht mehr die 26 Kantone das medizinische Angebot steuern. Es sollen 5 sogenannte Gesundheitsregionen gebildet werden, die je über ein Zentrumsspital verfügen. Weiter will die CVP, dass künftig Gruppenpraxen die Grundversorgung gewährleisten. Die Medien der SRG, SSR, IDISWIS werden künftig vor eidgenössischen Abstimmungen wieder Trendumfragen des Forschungsinstitutes GFS Bern publizieren. Dies hat SRG-Generaldirektor Armin Walpen auf Antrag der Chefredaktorenkonferenz entschieden. Die SRG hatte einen Publikationsstopp verfügt, nachdem im letzten November das Ergebnis der Minarettabstimmung anders ausgefallen war, als die Umfragen erwarten ließen. Die SRG will solche Diskrepanzen bei künftigen Umfragen mit zusätzlichen methodischen und publizistischen Maßnahmen verhindern. In Thailand haben die oppositionellen Rothemden ihre Verhandlungen mit der Regierung abgebrochen. Dies, nachdem sich Ministerpräsident Abhisit geweigert hatte, das Parlament innerhalb von 30 Tagen aufzulösen. Ursprünglich hatten die Rothemden eine sofortige Auflösung des Parlaments gefordert, um weitere blutige Auseinandersetzungen zu verhindern. Später schwächten die Regierungsgegner ihre Forderung jedoch ab. Da auch diese nun abgelehnt worden sei, habe es keinen Zweck, die Verhandlungen weiterzuführen, so ein Oppositionsführer. In der ganzen Welt gedenken Armenier der Massaker an ihren Vorfahren vor 95 Jahren in der Türkei. In der armenischen Hauptstadt Erivan marschierten Zehntausende zu einem Mahnmal und legten Blumen nieder. Präsident Sarkisian bekräftigte die armenische Forderung, dass die Massaker international als Völkermord anerkannt werden sollten. Am Vortag der Gedenkveranstaltung übte die Gesellschaft Schweiz-Armenien auch Kritik an der Schweiz. Der Bundesrat solle den Genozid endlich anerkennen. In Belgien versucht König Albert, die Regierung trotz des Rücktrittsgesuchs von Ministerpräsident Lüttern zu retten. Der Monarch beauftragte den Finanzminister Reinders, die Gespräche zwischen französischsprachigen und flämischen Parteien möglichst schnell wieder aufzunehmen. Ein erbitterter Sprachenstreit in der Agglomeration von Brüssel hatte diese Woche zum Zusammenbruch der belgischen Regierung geführt. König Albert hat das Rücktrittsgesuch Lütterms bisher abgelehnt. Im bayerischen Ingolstadt haben die Spitzen der deutschen Regierung und der Bundeswehr von 4 Soldaten Abschied genommen, die bei Kämpfen in Afghanistan getötet worden waren. Verteidigungsminister Guttenberg sagte, man habe in Deutschland lange nicht wahrhaben wollen, dass Tod und Verwundung zu den Einsätzen der Bundeswehr gehörten. Der Umgang damit dürfe aber niemals zur Routine werden. Die Trauerfeier war auf Großbildschirmen vor dem Münster in Ingolstadt zu sehen und wurde auch nach Afghanistan übertragen. In Norddeutschland haben sich gegen 120.000 Atomkraftgegner zu einer rund 120 Kilometer langen Menschenkette aufgestellt. Die Kette verbindet die zurzeit abgeschalteten Atomkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel. Mit dieser Protestaktion wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 24. Jahrestag der Reaktorenkatastrophe von Tschernobyl erinnern. Die Aktion richtet sich auch gegen die Atompolitik der CDU-FDP-Bundesregierung und den Plan zur Verlängerung der AKW-Laufzeiten. Und nun zum Sport. Die Übersicht über das, was sich auf Rasen und Eis tut, hat Ueli Reist.
In der Schweizer Fußballmeisterschaft werden derzeit 2 Spiele ausgetragen. Seit rund 20 Minuten spielt Luzern gegen den FC Zürich und es steht bereits 2:1. In der 4. Minute ging Luzern in Führung, weniger als eine Minute später glichen die Zürcher aus und nur 8 Minuten später die erneute Führung für den FC Luzern. Noch keine Tore hat es im Spiel Aarau gegen St. Gallen gegeben. Zum Eishockey, da hat die Schweizer Nationalmannschaft ein weiteres Testspiel gegen Deutschland absolviert und gewinnt 1:0, das Tor schoss Damien Brunner. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft ist es der Abend der Entscheidungen. Sowohl im Playoff-Final als auch in der Liga-Qualifikation kommt es zum 7. und entscheidenden Spiel. Den Meister machen Bern und Servette Genf untereinander aus. Um den letzten Platz in der Nationalliga A spielen Biel und Lausanne.
Ueli Reist. Das Wetter. Am Abend gibt es in den Voralpen lokale Schauer. Morgen ist es im Norden zunächst sonnig, am Nachmittag bilden sich Quellwolken. Vor allem in den Alpen muss mit Platzregen gerechnet werden. Im Tessin fallen am Abend Regenschauer. Morgen Sonntag gibt es zunächst längere sonnige Phasen. Am Nachmittag ist erneut mit Platzregen zu rechnen. Die Temperaturhöchstwerte liegen in der ganzen Schweiz bei 24 Grad. Am Montag ist es wechselhaft mit Regenschauern, vor allem am Nachmittag im Osten.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Zanken und Zusammenraufen. Die zerstrittene FDP findet einen Kompromiss bei der Finanzplatzstrategie. Aber ob nun Frieden herrscht? Gruppieren und gesunden. Die CVP will mit Konzentration Kosten senken. Sparen und streichen. Lettland erlebt schon längst, was den Griechen noch bevorsteht. Und von der Quelle zum Kies. Ein Bündner Bergdorf möchte Wasser zu Geld machen. Seit Wochen streitet die FDP über ihre Finanzplatzstrategie. Hier die Befürworter von Weißgeld, um vom Abzocke-Image wegzukommen, dort die Hüter des Bankgeheimnisses und mittendrin ein Präsident Fulvio Pelli, der in dieser Frage Haken schlägt. Heute hat sich die FDP also geeinigt, sie will weiterhin unterscheiden zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung, möchte bei einer späteren Steuergesetzrevision aber differenzieren, je nach Schwere von Steuerhinterziehung. Die Einigung auf die neue Strategie kam nach einer hitzigen Debatte in Bern zustande. Caroline Ahn war an der Delegiertenversammlung dabei.
Es ging Parteipräsident Fulvio Pelli um weit mehr als die Finanzmarktstrategie.
Heute entscheiden wir über unsere Kultur. Das betrifft nicht nur, ich betone, nicht nur unseren inhaltlichen Entscheid. Nein, das betrifft die Frage, ob wir in den nächsten Tagen wieder übereinander herfallen oder den Entscheid von heute akzeptieren und für ihn kämpfen.
Pelli redete den parteiinternen Kritikern ins Gewissen. Die Einigkeit der Partei sei oberstes Ziel. In den Diskussionen brachen die Gräben aber immer wieder auf. Zum Beispiel, wenn sich Fulvio Pelli gegen weitere Abschwächung der Weißgeldstrategie wehrte.
Si on bif propre, ça veut dire que ça vaut sale. Et moi, je veux pas. Oui, ça veut dire ça.
Hitzig kamen die Voten, zum Beispiel vom Vorstreiter für eine strikte Weißgeldstrategie, Nationalrat Werner Messmer, wenn es um Schwarz- oder Weißgeld ging.
Jetzt kann es doch nicht sein, dass wir sagen, das geht uns nichts an, das interessiert uns nicht.
Ebenso emotional konterte Marianne Kleiner und wandte sich dagegen, den Unterschied zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung aufzuheben.
Wir steuern, damit wir volle Kassen kriegen und sicher nicht, damit wir volle Gefängnisse kriegen. Und das ist der Unterschied zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug.
In den Abstimmungen erhielten die Anträge der Parteipräsidentenkonferenz Mehrheiten, wenn auch nicht immer sehr deutliche. Vor allem Sektionen aus der Romandie hätten die Vorschläge gern weiter abgeschwächt. Doch der Appell des Parteipräsidenten, sich zu einigen, wurde schließlich erhört.
Eine Partei kann sich nur positionieren im Kampf mit den anderen, wenn sie eine klare Meinung hat. Jetzt ist es klar, wir haben eine Weißgeldstrategie, wir haben sie mit der Teilnahme der ganzen Partei erarbeitet, sie ist meines Erachtens überzeugend.
Auch die anderen Vorkämpfer für eine klare Weißgeldstrategie äußerten sich zufrieden. Nationalrat Philipp Müller:
Wir haben fundamental eine Kursänderung gemacht innerhalb der FDP. Die Delegiertenversammlung hat sich klar und deutlich für einen sauberen Finanzplatz in der Zukunft ausgesprochen und hat das mit ganz konkreten Maßnahmen entsprechend auch untermauert.
Und Nationalrat Werner Messmer sieht sich gar als Sieger.
Unsere Forderungen sind praktisch vollzählig erfüllt.
Ebenso tönt es auf der Gegenseite bei Doris Fiala, einer Skeptikerin der Weißgeldstrategie.
Ich glaube, es war wichtig, dass man einen gut schweizerischen Kompromiss finden konnte. Und das, was heute hier uns vorgesetzt wurde, war eigentlich schon ein maßgebender Kompromiss.
Ob die Gräben mit der heute verabschiedeten Finanzmarktstrategie wirklich zugeschüttet sind, ist durchaus ungewiss. Spuren würden sicher zurückbleiben, sagt Doris Fiala.
Solche Geschichten hinterlassen natürlich Verletzte am Wegrand, das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
Doch sie schließt sich der Parteidevise an und will nun vorwärts schauen.
Markige Voten an der FDP-Delegiertenversammlung in Bern, eingefangen von Caroline Arn. Was heißt das jetzt alles? Darüber sprach ich mit Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Ich fragte ihn, ging es denn nun in Bern um die Einheit der Partei oder um eine griffige Finanzplatzstrategie?
Naja, von der griffigen Finanzmarktstrategie, die der Parteivorstand vor ein paar Wochen präsentiert hat, ist ja nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Deshalb ging es heute vor allem darum, die Gräben in der Partei wieder zuzuschütten. Spannungen seien wie ein Vulkan explodiert, sagte Parteipräsident Fulvio Belli. Dieser Vulkan musste jetzt gelöscht werden. Vorläufig, denke ich, ist das gelungen, aber ich fürchte, der Vulkan, der mottet weiter und es hat sich auch eine dicke Aschewolke auf die FDP gelegt.
Und doch ging es auch um die Sache. Die Weißgeldstrategen, sage ich jetzt mal, standen den Hütern des Bankgeheimnisses gegenüber. Wer hat sich da in Bern jetzt durchgesetzt?
Schwierig zu sagen. Die größte Anpassung ist sicher die Forderung, ausländische Bankkunden müssten selber deklarieren, dass sie nur versteuertes Geld auf Schweizer Banken deponieren. Ursprünglich wollte der Parteivorstand noch weiter gehen. Er wollte, dass die Banken kontrollieren müssen, ob das auch wirklich zutrifft. Davon ist man wieder abgekommen, aber immerhin zumindest für FDP-Verhältnisse ist das ein Schritt vorwärts. Schwammig geblieben ist die Partei hingegen bei der heiklen Frage der Abgrenzung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Da wollte die Parteispitze zuerst einen neuen Straftatbestand der schweren Steuerhinterziehung im Schweizer Steuerrecht einführen, so auch eine Angleichung an ausländische Bankkunden erreichen, bei denen ja in schweren Fällen von Steuerhinterziehung künftig Daten ans Ausland geliefert werden. Davon ist nicht viel übrig geblieben, nur noch die Forderung nach einer umfassenden Revision des Steuerstrafrechts und in diesem Rahmen soll dann die Abgrenzung genau definiert werden. Das lässt sehr vieles offen.
Abgekommen ist man damit auch von den Vorstellungen, für die sich Parteipräsident Fulvio Pelli stark gemacht hat. Ist er damit unterlegen?
Jein, Fulvio Pelli ist ja nur gerade ein paar Wochen als Vorreiter einer Weißgeldstrategie aufgetreten. Vorher hat er sich jahrelang gegen jegliche Anpassung in diesem Bereich gewehrt. Erst als die Stimmen in der Partei immer lauter wurden, auch die FDP müsse sich bewegen, ist Pelli sozusagen über Nacht umgeschwenkt. Er ist mit den Kritikern vor die Medien getreten. Den Rest kennen wir, das Papier wurde parteiintern zerzaust, abgeschwächt. Verloren hat also nicht Pelli als Weißgeldritter, sondern Pelli als Stratege, der den Reformbedarf seiner Parteibasis offensichtlich überschätzt hat.
Die FDP hat ja auch ein Imageproblem. Schlägt sie denn mit dem heutigen Beschluss die Pflöcke ein, um wegzukommen von diesem Image der Grossbankenfreunde und der Abzocker?
Ich glaube, das funktioniert nicht. Was die FDP heute verabschiedet hat, das ist keine Weißgeldstrategie, sondern höchstens eine Graugeldstrategie. Vor allem lassen sich diese Beschlüsse kaum kommunizieren. Oder sagen Sie mal in ein, zwei Sätzen, was die Partei jetzt genau beschlossen hat heute. Da kommt man ziemlich ins Schwitzen. Aber das ist wohl das Problem einer Mittepartei. Die Parteien an den Polen haben es da viel einfacher. Die SVP sagt einfach, das Bankgeheimnis ist heilig. Die SP sagt, ob Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug, das spielt keine Rolle, alles ist verwerflich. Solch klare Botschaften, davon kann die FDP nur träumen und das macht es gerade in einem Wahlkampf natürlich schwer.
Insgesamt, wo steht denn die FDP jetzt nach dieser Delegiertenversammlung? Sie war vor einer Zerreißprobe, ist da alles wieder gekittet?
Das bezweifle ich. Zwar haben sich beide Lager am Schluss der Versammlung demonstrativ zufrieden gezeigt, aber was Nationalrätin Doris Fiala gesagt hat, das lässt schon aufhorchen. Da sind tatsächlich Verletzte am Wegrand übrig geblieben. Es ist bloß eine Frage der Zeit, bis diese Gräben wieder aufgerissen werden, spätestens dann, wenn die FDP die nächsten Wahlverluste einfährt.
Informationen und Einschätzungen von Philipp Burkhardt. Von der FDP zur CVP, die hat sich in Chur getroffen. Im Zentrum der Diskussion stand dort die Gesundheitspolitik. Sie soll weniger kosten und müsse effizienter werden. Die CVP will deshalb die Schweiz in nur noch 5 Gesundheitsregionen aufteilen und die Spitzenmedizin auf wenige Zentren konzentrieren. Weniger zu sagen hätten die Kantone, ein brisanter Vorschlag. Aus Chur Elmar Plotzer.
Gesundheit ist das höchste Gut, sagt der Volksmund. Dem schließt sich auch die CVP an. Die hochwertige medizinische Versorgung in der Schweiz soll beibehalten werden, betonen die Christdemokraten. Aber gleichzeitig soll das Gesundheitswesen effizienter und kostengünstiger werden. Ein Weg zu diesem Ziel heißt für die CVP Gesundheitsregionen. Heute betreibe jeder Kanton sein eigenes Gesundheitssystem, kritisiert der Arzt Josef Eigenmann, der Mitglied der CVP-Arbeitsgruppe zur Gesundheitspolitik ist. Auf die Dauer gehe das nicht gut.
Wir haben 26 verschiedene Systeme. In anderen Ländern wären wir ein System. In anderen Ländern hätten wir ein Kinderspital.
Nur noch ein System, so weit will die CVP zwar nicht gehen. Nach dem Willen der Christdemokraten soll es in Zukunft aber nur noch 5 Gesundheitsregionen in der Schweiz geben, wie die CVP-Nationalrätin Katrin Amacker erklärt.
Das ist sehr angezeigt, da die 26 verschiedenen Kantone für die 7 Millionen Einwohner qualitativ nicht adäquat sind.
Jede dieser 5 Gesundheitsregionen verfügte demnach noch über je ein Zentrums- oder Universitätsspital. Die übrigen Spitäler müssen sich auf gewisse Spezialgebiete beschränken, zum Beispiel auf Notfallchirurgie oder auf innere Medizin. Davon erhofft sich die CVP, dass im Gesundheitswesen Geld eingespart werden kann. Im politischen Alltag wird sich diese Idee aber nicht leicht durchsetzen lassen. Von den über 200 CVP-Delegierten waren heute immerhin fast 40 gegen die Resolution oder enthielten sich der Stimme. Sie können sich nicht vorstellen, dass Graubünden nur noch das Anhängsel einer Gesundheitsregion Zürich-St. Gallen sei, brachte die Bündner CVP-Regierungsratskandidatin Parla Kahannes die Bedenken auf den Punkt.
Hier geht es nicht nur um Gesundheitspolitik, sondern hier geht es auch um Regionalpolitik und um Kantonspolitik. Und Spitäler sind wichtige volkswirtschaftliche Faktoren für eine Region. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst werden.
Auch Befürworter der Gesundheitsregionen, wie der Basler Gesundheitsdirektor Carlo Conti, sehen noch Klärungsbedarf. Vor allem bei der Frage, wie diese 5 Gesundheitsregionen genau ausgestaltet werden sollen.
Dann muss man diese Regionen dann so bilden, dass die Bevölkerung, die sich hier mit den heutigen Mobilitätswegen bewegt, entsprechend ihren Bedürfnissen aufgefangen wird.
Die CVP will deshalb ihr Konzept noch präzisieren und klären, welche Kantone oder Gebiete sinnvollerweise zu welcher Gesundheitsregion gehören sollen. Eines ist aber klar, das Modell mit den Gesundheitsregionen lässt sich nur umsetzen, wenn die Kantonsregierungen mitmachen. Ob diese dazu bereit sind, ist alles andere als sicher.
Ein Hinweis. Auch wenn Russland und die USA nun abrüsten, gibt es weltweit noch immer genug Atombomben, um die gesamte Menschheit mehrfach auszulöschen. Zwar wächst die Einsicht, dass Atombomben militärisch unzweckmäßig und damit überflüssig sind, aber noch immer streben Länder und Extremistengruppen nach dieser Waffe. US-Außenministerin Hillary Clinton.
The nature of the threat has changed. We no longer live in constant fear of a global nuclear war where...
Die Art der Bedrohung habe sich verändert. Man brauche nicht länger einen globalen Atomkrieg zu befürchten, aber die Gefahr sei größer geworden. Diese Gefahr ist Thema der Sendung International, morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Geld für Griechenland gibt's nicht umsonst. Der Internationale Währungsfonds wird strenge Auflagen machen, bevor er die 15 Milliarden Euro für Athen freigibt. Da wird gestrichen, gekürzt und gespart werden müssen. Lettland weiß bereits, was das bedeutet. Die Baltische Republik konnte dank eines Milliardenkredits des IWF den Staatsbankrott zwar abwenden, doch das drastische Sparprogramm, das EU und IWF als vorbildlich loben, hat Schattenseiten. Und die bekommt vor allem die lettische Bevölkerung zu spüren, und zwar massiv, wie der Bericht von Brigitte Zink zeigt.
Es gibt kein rigoroseres Sparprogramm in Europa als jenes, das Lettlands Regierungschef Valdis Dombrovskis und Finanzminister Einar Repse den 2,3 Millionen Lettinnen und Letten verordnet haben. Eine Sparrunde, die vor allem den öffentlichen Dienst und soziale Einrichtungen trifft, wie in Riga der Journalist Dainis Mjartens präzisiert.
Das heißt, Krankenhäuser, Schulen wurden in diesem Jahr geschlossen. Auf dem Lande, das spürt man, in allen ländlichen Regionen, wo die Busverkehr, Kindergeld, das alles ist gekürzt worden. Auch Gehalt für Lehrer wurden schon in diesem Jahr gekürzt. Im öffentlichen Dienst um 20% gekürzt. Das heißt, es gibt sehr, sehr, sehr viele Probleme, wo der einfache Mensch das richtig spürt.
Auch bei der Verwaltung hat Dombrovskis den Rotstift angesetzt. 4 Ministerien wurden ganz geschlossen, das Ministerium für Information und das für regionale Entwicklung etwa. Andere wurden zusammengelegt, die Angestellten entlassen.
25% von den Arbeitnehmern im Staatsdienst sind entlassen worden in diesem Jahr. Und es stehen noch Entlassungen vor, weil nicht alle Ministerien das bis jetzt 100% gemacht haben.
Ob in der Verwaltung, in Schulen oder Spitälern, die Entlassungen haben die Arbeitslosenquote in die Höhe schnellen lassen, auf über 18%. Kommt hinzu, dass die damalige Regierung es verpasst hat, in wirtschaftlichen Boomzeiten Geld für die Sozialversicherung auf die Seite zu legen. Anfang Jahr wurden nun auch die Arbeitslosengelder drastisch gekürzt. Wer Verwandte auf dem Land habe, versuche mit Selbstversorgung über die Runden zu kommen, andere kehrten Lettland den Rücken.
Man sagt, dass bis zu 100.000 Lettland in diesem Jahr verlassen haben.
Sagt Journalist Mjartens. Wie hoch die Dunkelziffer sei, wisse niemand so genau.
Es ist sehr schwierig zu sagen, weil nämlich, wenn man im Bereich von EU-Ländern Lettland verlässt, man muss nicht abmelden. Das heißt, man weiß nicht, ob die Leute zurzeit da sind oder nicht da sind.
Lohnkürzungen und Abwanderung. Noch vor einem Jahr, als das Ausmaß der Finanzkrise in Lettland bekannt wurde, gab es deswegen im ganzen Land Demonstrationen. Es kam zu Straßenschlachten, zu schweren Zusammenstößen und die damalige Regierung musste auf Druck der Straße zurücktreten. Heute aber gehe in Lettland niemand mehr auf die Straße. Resignation habe sich breit gemacht.
Man kann ja nichts ändern, weil der Währungsfonds und die Europäische Union hat gesagt, Lettland wird bankrottieren oder sie müssen Gürtel schnüren und die Kürzen müssen kommen. Das heißt, es gibt keinen Ausweg und das Volk hat es verstanden.
Resignation also, weil mittlerweile auch die Kritiker der IWF-Hilfe verstummt sind. Noch Anfang Jahr kritisierte die Linke in der Regierungskoalition, der rigide Sparkurs und Lohnkürzungen von bis zu 40% verschärften die Rezession bloß. Es sei besser, die Währung abzuwerten. Sie fanden kein Gehör und traten aus der Regierung aus. Und jetzt setzen Ministerpräsident und Finanzminister den rigorosen Sparkurs mit einer Minderheitsregierung durch.
Auslandredaktorin Brigitte Zink. Bergün, die Gemeinde im Bündner Albulatal, hat eine Chance entdeckt, wie sich die völlig leeren Gemeindekassen wieder füllen könnten. Das Mineralwasser aus der kommunalen Quelle soll in alle Welt verkauft werden, bis nach China. Die Marktkonkurrenz ist zwar skeptisch, aber ein Investor und die Gemeinde hoffen auf die goldige Quelle. Ricarda Simonet hat sich aufgemacht nach Bergün.
Im Wald zur Quelle hoch liegt noch etwas Schnee. Peter Nikolai schreitet mit großen Schritten bergauf. Das Quellenhäuschen, ein quadratischer Betonklotz, eingangs Val d'Ours, ist gut behütet. Einzig der Brunnenmeister besitzt den Schlüssel. Peter Nikolai hat ihn am Morgen dort abgeholt. Die Türe jedoch harzt. Die Mineralwassergeschichte in Bergün ist über 100 Jahre alt. Diverse Anläufe aber, dieses kostbare Nass zu nutzen, sind gescheitert, weil die Investoren fehlten oder pleite gingen oder auch an den Auflagen für das PET-Flaschenrecycling. Mit neuen Partnern soll die Idee realisiert werden, denn Bergün geht es schlecht. Die Quelle, eine alte Hoffnung, neu belebt.
Gemeint ist die Besitzerin von der Quelle. Wir haben nachher einen Wasserzins jedes Jahr pro Liter, den wir abfüllen. Es gibt auch Steuergelder von dem Unternehmen, das nachher da sässig ist.
Hoffnungen auf den Wasserzins. Der sei klar höher als jener aus der Stromproduktion gewesen wäre, stellt der Gemeindepräsident Peter Nicolai klar. Aber bevor die Einnahmen sprudeln, müsste Bergün investieren. Für 40 Millionen Franken ist eine Abfüllanlage beim Bahnhof geplant. Die Gemeindeversammlung stimmt Ende April darüber ab. Die Gemeinde hat ein solches Projekt auch schon abgelehnt und vor einem Jahr wollte Bergün auch das Wasserkraftwerk Albula Plus nicht. Aber Mineralwasser macht keinen Dreck oder Lärm. Per Zug würden die Harassen nach Chur in ein Lager transportiert, von dort aus in die ganze Welt, so der Plan. Der Traum des Verwaltungsratspräsidenten der Albula Mineralquellen AG, Leo Weibel.
Den Markt haben wir eigentlich schon. Wir sind sicher, dass wir die ersten Füllungen, die man ja rechnet, etwa 80 Millionen Liter, dass das im Prinzip verkauft ist.
Also fast 10-mal mehr, als die Schweiz normalerweise exportiert. Für den Vertrieb ist Karl-Heinz Specht mit seiner Firma verantwortlich. Seit Jahren ist er im Mineralwassergeschäft und will dem Albula-Wasser aus Bergün den Weg ebnen in die Regale von Deutschland, Holland, Skandinavien und China. Für den Markteintritt in Deutschland muss er eine Gebühr bezahlen. Diese wird zurzeit verhandelt. Andere Mineralwasserproduzenten zweifeln an den Absatzmöglichkeiten eines neuen, hochqualitativ und teuren Wassers im Ausland. Urs Schmid, Geschäftsführer der Allegra Pasucker Mineralquellen AG, sagt, sie hätten solche Pläne aus finanziellen Gründen vorerst begraben.
Es gibt Märkte, wo Premiumwässer gefragt sind, aber dann sind es meistens die international bekannten Marken. Und bis man dort ist, dass die Nachfrage für eine Top-Marke da ist, dass es sich lohnt, um eine Marktinvestition zu machen, ist ein langer Weg.
Ein Weg, der für das Albula-Wasser aus Bergün aber schon geebnet sein soll, durch Partnerverträge mit der Hotellerie in China zum Beispiel. Noch sprudelt also die Quelle im Val Tours frisch und konstant bestes Mineralwasser, das zwar auch in Deutschland landet, jedoch ungekostet, dahin geflossen via Albula und rein in die Nordsee.
Das war Ricarda Simonet und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Simon Fazer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.